Ich möchte jetzt heute einmal zu Anfang gleich den Predigtext lesen und bitte da die Gemeinde noch einmal, wenn es möglich ist, aus Respekt vor dem Worte Gottes aufzustehen. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, so sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versenken. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stadt, weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Ich gebe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen zum Norden, gib her, zum Süden, halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von ferne, meine Töchter vom Ende der Erde, alle, die in meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Amen. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Ruhm verkündige. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Ich habe das mit 4 Punkten eingeteilt, aber überschrieben mit Gottes beständige Zusage, trotz allen menschlichen Versagens. Gott spricht, Gott verspricht, Gott teilt sich mit und Gott ruft zusammen. Ich beginne mit der Überschrift Gottes beständige Zusagen trotz allen menschlichen Versagens. In meinem Gottesdienst vor 2 Wochen hatte ich die AT-Lesung von den Zwillingsbrüdern Esau und Jakob, diesem Fersenhalter. Jakobs List um das Erstgeburtsrecht und Jakobs List um das Erstgeburts- oder den Geburtssegen hatte ich auch kurz thematisiert. Das bedeutete für Jakob, der zwar durch seine Mutter Rebekka instrumentalisiert wurde, aber keine Ausrede deswegen hatte, seinen Vater Isaak betrogen zu haben, das bedeutete für Jakob, dass er auf der Flucht leben musste. Er zog nach Haran und dort war er Knecht seines Onkels Laban. Die Schrift sagt uns, dass er 20 Jahre dort als Knecht war und er hatte viele, viele Demütigungen von seinem Schwiegervater erfahren müssen. Durch die Täuschung Labans heiratete er erst Lea, dann musste er wieder 7 Jahre dienen, um endlich Rahel heiraten zu können, die er liebte. Es gab viele Streitigkeiten mit seinem Schwiegervater, auch wegen dem Vieh. Aber am Ende der Geschichte wurde Jakob, der 2 Frauen und 2 Nebenfrauen hatte, Silpa und Billa, Vater von 12 Söhnen und einer Tochter Dina. Jakob hatte in dieser Zeit auch schon auf der Flucht hin eine erlebenswerte Situation und als er zurückkam, wieder eine erwähnenswerte Situation. Die erste war die Himmelsleiter. Er nimmt einen Stein als Kopfkissen, mehr hatte er in der Wüste nicht, legt sich hin und sieht eine Leiter, die vom Himmel zur Erde reicht, von der Erde zum Himmel reicht, Entschuldigung, und sieht darauf die Engel rauf und runter laufen und hört die Stimme, ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Es ist mir ganz wichtig, dass wir das heute einmal mitnehmen, ob das in einer Tragetasche ist, in einer Stofftasche, dass wir es mitnehmen, dass Gott sein Wort uns zugesagt hat und dass er darüber wachen wird, dass es sich erfüllt. Und da sagt er ihm: Ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Und auf dem Rückweg kämpft Jakob, wieder ein Name, jetzt kommt ein Ort, am Jabok in Gilead. Und dieser unbekannte Mann, mit dem Jakob kämpft, den kann er nicht erkennen, weil es dunkel ist. Er kann aber diesem Angreifer auch nicht ausweichen. Es gibt einen langen Kampf, bis an die Morgenröte. Und eins wird deutlich in diesem Kampf: Jetzt kann Jakob diesem Angreifer nicht überwinden. Nicht mit seiner List wie in der Vergangenheit, wie er sich den Segen erschlichen hat, wie er sich das Geburtsrecht erschlichen hat. Ging nicht mehr. Und jetzt in der Morgenröte, wo es auf einmal wieder heller wird und die Gefahr bestand, dass er wohl den Angreifer erkennen konnte, schlägt ihm der Angreifer auf die Hüfte. Aber Jakob wäre nicht Jakob, wenn er jetzt aufgeben würde, sondern Kämpfer. Jakob hält sich jetzt an diesem Angreifer fest und sagt: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und jetzt kommt was ganz, ganz, ganz Entscheidendes. Natürlich weiß der Angreifer, mit wem er es zu tun hat. Aber er möchte seinen Namen wissen. Jetzt muss Jakob seinen Namen nennen. Und bevor ich das gleich lese, erkläre ich das noch mal ganz kurz. Der Name ist im Alten Testament mehr als heute, heute selbstverständlich auch, aber im Namen ist im Alten Testament das Wesen der Person verbunden. Wenn ich an der Tür stehe und klopfe und dann sagt ihr: Wer ist da? Dann sage ich: Ich. Ja, wer ist ich? Wer ist ich? Aber wenn ich sage: Hier ist Herbert, dann versteht ihr, wer da steht. Das Wesen einer Person liegt im Namen. Und das ist jetzt hier das Entscheidende. Jetzt muss der Fersenhalter Farbe bekennen und jetzt wird er selbst ergriffen. Und jetzt muss er sein Wesen nennen. Ich bin Jakob, bin der Loser, bin der Listige. Er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach: Wie heißt du? Er antwortet: Jakob. Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Gott war durch Jesus Jakob so nahe wie möglich gekommen. Und dann heißt es weiter: Und als er im Peniel vorbeigang kam, ging die Sonne auf und er hinkte an seiner Hüfte. Jakobs fleischliche Waffen wurden jetzt nutzlos. Sie versagten in seinem Kampf mit Gott. Und soweit zum besseren Verständnis. Wenn wir jetzt Jakob hören und Israel hören, dann ist es, weil er der Vater des Staates Israel ist. Ich komme zum ersten Punkt. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gemacht hat, Israel. Dieses Wort nun ist ein ganz entscheidender. Wir haben im Griechischen zwei Worte für Zeit: Chronos und Kairos. Chronos ist die Zeit, die sich alltäglich wiederholt, und Kairos ist der Zeitpunkt. Und nun, jetzt kommt der Zeitpunkt. Der Zeitpunkt ist gekommen, dass der Schöpfer und Erhalter des Lebens Jakob begegnet. Jahwe ist nicht nur der Schöpfer Jakobs. Jahwe ist auch der Bildner Israels als Volk und Nation. Und wie Jakob seinem Elternhaus verlassen musste wegen seines Versagens, so wurde auch Israel wegen des permanenten Ungehorsams gegenüber Gottes Wort aus dem Heimatland geführt. Das Nordreich mit seinen 10 Stämmen, 722, 721 vor Christus, und das Südreich mit den 2 übrigen Stämmen, 587, 586 vor Christus, in babylonische Gefangenschaft. Aber jetzt achten wir drauf. Die Erwählung wird auch nicht durch Ungehorsam ausgelöscht. Es war Gericht. Jesaja spricht hier zu einer Zeit, als das Volk Israel in babylonischer Gefangenschaft war. Jetzt in der Gefangenschaft heißt es: Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Gottes Errettung ist nicht eine Frage seiner Möglichkeiten. Gottes Errettung ist eine Antwort an seinem Eigentum. Weil Gott sie erschaffen hat, weil Gott sie mit Lösegeld freigekauft hat. Und immer wenn ich sage sie, meine ich natürlich auch dich, weil Gott dich geschaffen hat und weil Gott dich mit dem Lösegeld seines Sohnes freigekauft hat. Und merkt, jetzt sind wir schon in der Gegenwart angekommen. Der Prophet Jesaja schreibt in dem Kapitel, in den folgenden Versen, genau meine Diagnose. Er beschreibt genau meinen Zustand. In den Versen 24, 25 lesen wir: Mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Und dann folgt aber der Zuspruch: Ich, Jahwe, ich tilge deine Übertretungen aus um meinetwillen und gedenke deine Sünden nicht. Würde Gott uns nicht vergeben, so würde jetzt schon das trennende Gerichtswort gesprochen, das Jesus einmal formuliert: Ich kenne euch nicht, wo seid ihr her? Weicht von mir, ihr Übeltäter. Aber das ist hier der Trost bei allem Versagen: Gott kennt sein Volk. Gott kennt seine Gemeinde und das Größte, Gott bekennt sich zu seinem Eigentum. Mag Israels Schuld groß und das Gericht wohl verdient sein, dass sie nach Assyrien mussten, dass sie nach Babylon mussten, mag die politische Lage, wirtschaftliche Lage aussichtslos sein. Und das können wir auch auf uns wenden, dass meine, deine Schuld in meinem Leben groß ist, dass ich wohl Gericht verdient habe, dass meine familiäre, berufliche Lage aussichtslos ist. Und mögen alle menschlichen Erwartungen ganz, ganz dunkel sein, dann spricht Gott in dieser Situation: Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Die Überwindung unserer Furcht geschieht nicht durch Meditation am Flussufer. Geschieht nicht irgendwo, wo ich selbstbestimmt im Wald versuche, den Umgang aufzunehmen und Kontakt zu knüpfen. Fürchte dich nicht, wird auch nicht denen gesagt, die von Natur aus ein bisschen ängstlicher sind, die von Natur aus im Allgemeinen in der 3. oder 4. Reihe sitzen oder gehen, die ein bisschen zaghaft sind. Fürchte dich nicht, wird zu denen gesagt, die ihre Unreinheit im Licht der Heiligkeit Gottes erkennen dürfen. In seinem vollkommenen Licht. Ich hatte mal einen Lehrer, einen Mathelehrer, Physiklehrer, der wohnte offensichtlich in einer Wohnung, die nicht so hell beleuchtet war. Und der kam öfter, wirklich, das ist kein Scherz, der kam öfter mit einem braunen und einem schwarzen Schuh zur Schule und wollte es nicht. Aber im Licht der Sonne konnten wir Schüler sehen, er hat daneben gegriffen. Der hatte einen linken und einen rechten, also so weit war er schon drauf, aber er hatte unterschiedliche Farbtöne. Im Licht Gottes erkennen wir unsere Unreinheit. Und dann setzt das Fürchten ein. Und das sagt ja auch der Prophet Jesaja. Er sagt ihn bei seiner Berufung: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne in einem Volk unreiner Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Oder diese Jungfrau Maria bei der Ankündigung der Geburt: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade gefunden. Und wenig später, so wie den Hirten auf dem Felde bei der Geburt gesagt werden musste, als das Licht auf einmal erscheint: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Wenn wir Vers 1 annähernd verstanden haben, muss Vers 2 die Folge sein: Gott verspricht. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du durchs Feuer gehst, so sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versenken. Ein Parallelismus, diametral entgegengesetzt. Wasser soll dich nicht ersäufen, Feuer soll dich nicht verbrennen. Und das ist nicht nur Theorie. Das ist ganz praktisch zu sehen. In 2. Mose heißt es, da sprach Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht. Steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr an euch heute tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Was ein Wort. Wieder: Fürchtet euch nicht. Und dann folgte der Durchzug durch das Schilfmeer. Und dann folgte der Durchzug durch den Jordan. Ich lese mal die Geschichte vom Jordan, Josua 3, weil der oft nicht so erzählt wird. Als nun das Volk aus seinem Zelt auszog, aus Zelten auszog, um durch den Jordan zu gehen, und als die Priester die Bundeslade vor dem Volk hertrugen und an den Jordan kamen und ihre Füße vorne ins Wasser stellten, der Jordan, Nebensatz, hatte zu der Erntezeit einen Überlauf. Also er war nicht nur in seinem normalen Flussbett, der Jordan war diesem Zeitpunkt breiter als gewöhnlich. Da stand das Wasser, das von oben herabkam, aufgerichtet wie ein einziger Wall, sehr fern bei der Stadt Adam, zu der Seite von Zeratan liegt. Aber das Wasser, das zum Meer hinunterfloss, zum Salzmeer, das nahm ab und floss ganz weg. So ging das Volk hindurch gegenüber von Jericho. Jetzt mal für diejenigen, die regelmäßig hier im Gottesdienst sind, die auch in der Bibel unterwegs sind, sattelfest sind. Der Kolosserbrief verrät uns nämlich eine Tatsache, dass der Durchzug durch das Schilfmeer steht für Christus, der für den Gläubigen starb und der dadurch dem Tod und dem Gericht entkommen ist. Denn Pharao mit seinen Folgen war ja hinterher und hätte alle Israeliten getötet. Das ist das eine Bild. Aber der Durchzug durch den Jordan versinnlicht jetzt den Gläubigen nach dem Kolosserbrief, dass wir mit Christus gestorben und auferweckt sind. Wobei der Weg des Todes zum Weg des ewigen Lebens wird. Und der Jordan, wie ich schon sagte, war über die Ufer getreten. Das zeigt auch die Macht des Todes an. Und das ist die Macht von Christus, der den Tod erlitten hat, aber auferstanden ist. Und heute haben wir sprichwörtlich noch in der deutschen Sprache das Wort Jordan. Der ist überm Jordan gegangen. Wir gehen durch Christus in seinem Tod und in seine Auferstehung dadurch. Also hier haben wir einen Parallelismus, unglaublich, der Realität ist und der Realität wurde. Da sind drei Männer, die das groß aufgerichtete goldene Bild, etwa 3x3 Meter, des Königs Nebukadnezar nicht anbeten wollen. Im Gesetz heißt es, Daniel 3, Entschuldigung, wer aber dann nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Und diese drei Männer, Schadrach, Meschach und Abednego, tun es dennoch nicht. Da befahl Nebukadnezar mit Grimm und Zorn Schadrach, Meschach und Abednego zu ihm zu bringen. Und die Männer wurden vor dem König gebracht. Da fing Nebukadnezar an und sprach zu ihnen: Wie wollt ihr nicht meinen Gott ehren und das goldene Bild nicht anbeten, das ich habe aufrichten lassen? Wohlan, seid bereit. Sobald ihr den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, Lauten und alle anderen Instrumenten hören werdet, so fallt nieder und betet das Bild an, das ich habe machen lassen. Werdet ihr aber nicht anbeten, dann sollt ihr hinfort in den glühenden Ofen geworfen werden. Und dann sagt er einen ganz markanten Satz: Lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Jesus sagt: Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Die Geschichte geht natürlich weiter. Nebukadnezar gibt jetzt Anweisungen, das Feuer 7-mal heißer zu machen als gewöhnlich. Und dann fallen die drei Männer gebunden an Händen und Füßen in das Feuer rein. Nebukadnezar wird langweilig, der schaut dann mal runter, was da wohl so los ist. Und auf einmal sieht er 4 Männer. 3 hat er reingeschmissen, dann sieht er 4. Dann lässt er die Männer rausholen. Und dann heißt es, dass das Feuer den Leibern dieser Männer nichts hatte anhaben können, ihr Haupthaar nicht versengt und ihre Mäntel nicht versehrt waren. Ja, man konnte keinen Brand riechen. Und die Geschichte endet mit den Worten: Da fing Nebukadnezar an und sprach: Gelobt sei der Gott Schadrach, Meschach und Abednego, der seinen Engeln gesandt hat und seine Knechte errettet hat, die ihm vertraut und des Königs Gebot nicht gehalten haben, sondern den Leib preisgegeben. Denn sie wollten keinen anderen Gott verehren, anbeten als allein ihren Gott. Jahwe verheißt nicht, dass seinem Volk die Wasser nicht gefährlich werden können. Jahwe verheißt nicht, dass seinem Volk die Feuerbrunst nicht gefährlich werden kann. Jahwe sagt: Wenn du durchs Feuer gehst, will ich bei dir sein. Das ist Verheißung der Gemeinschaft. Ich will bei dir sein. Ich will bei dir sein. Viele wissen, dass wir, Marita und unsere Kinder, Missionare der Deutschen Missionsgemeinschaft waren. Ich war damals als Dozent an einem Bibelseminar tätig und bevor wir als Missionare ausreisen konnten, mussten wir ein halbes Jahr im Buchenauer Hof an der Heimatzentrale uns zu erkennen geben, unseren Namen, unser Wesen offenbaren. Wir nannten das Kandidaten. Wir waren Kandidat, Anwärter als Missionare, aber wir waren es noch nicht. Und neben uns gab es natürlich auch noch andere Anwärter. Die Deutsche Missionsgemeinschaft arbeitet mit über 300 Missionaren ungefähr in 90 Ländern dieser Welt und ist also international tätig. Bevor man ausreist, wird man durchgecheckt. Und wir waren mit einem anderen Ehepaar da, Marco und Zufa Haptezion, und die haben ihre eigene Geschichte, wie wir unsere eigene Geschichte haben. Markus war Kampfpilot der eritreischen Luftwaffe. Er flog Jagdmaschinen und er hatte eine zusätzliche Ausbildung als Kunstpilot. 1973 flog er vor ausländischen Staatspräsidenten und die wollten nicht glauben, dass ein Afrikaner solche Kunststücke fliegen kann. Die Hochzeit mit seiner Frau Zufan musste erstmal verschoben werden, weil ein Krieg mit Somalia beanstand. Und dann kam es, dass 1974 in Äthiopien die Revolution kam und Kaiser Haile wurde getötet. Der Kommunismus zog in Äthiopien ein und es folgte jetzt eine Verfolgung, besonders für die Menschen aus Eritrea und Christen und die Kontakt zu dem nicht gekrönten Kaiser Haile Selassie hatten. Und Marco hatte drei Punkte. Er war Eritreer, er war Christ und er war Pilot unter Haile Selassie. Und deswegen, nur deswegen, kam er für 3 Jahre ins Gefängnis. Seine Frau Zufan übernahm die Versorgung. In afrikanischen Gefängnissen ist oft Selbstversorgung. Und da saß er mit 40 und später auch mit 80 anderen Gefangenen in einem Raum. Und sie fingen an, Markus, einer der Ältesten oder Jüngeren, aber der Ersten, vor dem Essen zu beten. Ich kann die Geschichte kurz machen, weil ich gebe euch das als verdeckte Hausaufgabe. Ihr hört euch das in YouTube an. Ich mache keine Werbung fürs Internet, aber YouTube, geht auf den Kanal oder DMG. Und dann gebt ihr den Namen Markos Haptetion ein. Markos mit C-O-S, Haptetion. Und dieser Filmbeitrag dauert 30 Minuten, 22 Sekunden. Das hört ihr euch heute mal von ihm selber an. Und aus diesem Beten im Gefängnis entstand eine kleine Erweckung. Markus, nochmal, war unschuldig im Gefängnis. Aber der durfte erleben, ich will bei dir sein. Und dann geht seine Geschichte weiter. Er wird entlassen, er soll Piloten für die äthiopische Airline ausbilden. Er konnte nach Deutschland flüchten, konnte sich hier absetzen. Seine Frau ist über Umwegen, über Holland auch nach Deutschland gekommen. Sie haben geheiratet, 2 Kinder bekommen. Und wir waren zusammen in Kenia, wir in Mombasa an einem Bibelseminar und er in Nairobi arbeitet für das Missionswerk MAF, Missionary Aviation Fellowship, und hat da viele Millionen Kilometer im Missionsflugdienst zurückgelegt. Nicht mehr als Kunstpilot, sondern als Missionar. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und Jahwe gibt seine Zusage seinem Volk und seiner Gemeinde in der Verheißung, ich will bei dir sein. Wenn du in eine OP gehst, ich will bei dir sein. Wenn du in ein Examen gehst, ich will bei dir sein. Ich will bei dir sein, das nimm doch mit. Der Apostel Paulus schreibt in seinem letzten erhaltenen Brief an Timotheus, bei meinem ersten Verhör stand mir niemand bei, sondern sie verließen mich alle, es sei ihnen nicht zugerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Botschaft ausgebreitet würde und alle Heiden sie hören. So wurde ich aus den Rachen des Löwen erlöst. Der Herr aber wird mich erlösen von allem Übel und retten in das himmlische Reich von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das könnt ihr nachlesen im 2. Timotheusbrief. Gott teilt sich mit. Die Begründung ist jetzt, denn ich, der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Große Nationen werden fallen, weil er sagt, ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Scheba an deiner Stadt. Große Nationen müssen fallen, um den Weg für Israel frei zu machen. Aber es ist auch bedenkenswert, wie viel wir von Israel profitieren. Indem Gott seinen Erwählten, den Messias, um unserer Missetat willen hat kreuzigen lassen. Und dass von Israel aus die Weltmission beginnt, Jerusalem, Samaria bis ans Ende der Welt. Und dass wir als Heiden, das ist ja auch unser Wochenspruch, dass wir als Heiden das Licht verkündet bekommen. Er sagt hier, ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben. Die Erlösung, der Loskauf hat immer einen Preis, aber immer zwei Seiten. Bei dem Auszug aus Ägypten war das Blut des Lammes das Lösegeld. Die Erstgeburten der Ägypter müssen als Lösegeld sterben. Auf Golgatha wiederholt sich dieser Vorgang. Jesu Blut als das kostbare Lösegeld, mit dem die Gläubigen aller Zeiten erkauft werden, aber deswegen auch die Feinde Gottes sterben müssen, gerichtet werden, wo kein Friede mit Gott ist. Und der einzige Grund Gottes Handeln ist, Vers 4, weil du in meinen Augen so wert und auch herrlich bist, wertgeachtet und auch herrlich bist, weil ich dich lieb habe. Sag nicht ich, sagt Gott, weil ich dich lieb habe. Nicht, weil du so treu bist, weil ich dich lieb habe. Nicht, weil wir so treu sind, nicht, weil Israel so treu war, sondern weil Gott sie wert geachtet hat, weil sie so herrlich bin, weil ich dich so lieb habe. Gott liebte Israel nicht, weil es verdient war. Gott liebte Jakob nicht, weil er es verdient hätte. Und Gott liebt dich nicht, weil du es verdient hättest. Wisst ihr, warum Gott liebt? Weil Gott die Liebe ist. Ich lese jetzt zwei Verse aus dem ersten Johannesbrief, bringt die Brücke zum nächsten Punkt. Wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Und jetzt achtet mal drauf, wenn ich immer sage, fürchtet euch nicht, fürchte dich nicht. Erster Johannesbrief. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Der letzte Punkt. Gott ruft zusammen. Furcht ist nicht in der Liebe. Und deswegen ruft Jesaja jetzt noch einmal, so fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und will dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen zum Norden, gib her, zum Süden, halt nicht zurück. Hier werden alle vier Himmelsrichtungen angesprochen. Jesaja sieht nicht nur die im Exil gebliebenen Juden in Babylon. Jesaja hört jetzt Gott sprechen, Jahwe sprechen, der sagt, bring her meine Söhne von ferne. Egal wo du bist, von ferne. Meine Töchter vom Ende der Erde. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Alle. Da wird sie niemand zurückhalten können. Auch nicht, wenn ich mich verbrennen lasse und sage, ich lasse meine Asche übers Meer ausstreuen. Der diese Welt geschaffen hat, der Schöpfer, ist größer als die menschliche Vernunft. Als ich noch zur Sonntagsschule ging, das ist schon lange her, hatte ich noch schwarzes Haar. Könnt ihr euch vorstellen, wie lange das her ist? Hatte ich ein Kinderlied, ganz lieb, gerne gesungen. Vielleicht kennt der eine oder andere das, zumindest die, die aus dem Gebetsverein kommen, wenn der Heiland als König erscheint. Da ging mir immer das Herz auf. Wenn der Heiland als König erscheint und die Sein als Erlöste im Himmel vereint. Das ist hier dieser Vers. Er ruft alle. Aus allen Himmelsrichtungen. Und dann heißt es, oh, dann werden sie glänzen wie die Sterne so rein in des Heilandes Krone als Edelgestein. Das war so bildlich, das konnte ich greifen, das habe ich verstanden. Und dann heißt es in Vers 2, er wird sammeln. Er wird sammeln zur heiligen Schar all die Seelen, die im Blute sich wuschen, recht klar. Dann heißt es weiter, und ihr Kindlein zieht er an die Brust, die ihm kindlich ihre Herzen hier schenken vor Lust. Drum, ihr Großen und ihr Kleinen, gebt Jesus das Herz. Er macht selig, er macht herrlich, er führt himmelwärts. Gottes beständige Zusagen trotz allen menschlichen Versagens. Gott spricht, Gott verspricht, Gott teilt sich mit, Gott ruft zusammen. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. So fürchte dich nun nicht. Amen.